Heutige Predigttext ist Hiob 42, Vers 5. Ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen.
Liebe Weihnachtsgemeinde hier in Hannover und überall, wo ihr uns verfolgt, wo wir miteinander auch auf diese Weise Gemeinschaft haben. Hätten die Hirten Handys gehabt, damals in Bethlehem, Sie merken, ich habe das lange geübt, hätten die Hirten Handys gehabt, wären sie dann wohl in der Lage gewesen, das Kind in der Krippe zu fotografieren? Die Antwort darauf muss eindeutig ja lauten, selbstverständlich. Denn es war ja ein echtes, reales Ereignis, was sich in jener Nacht zugetragen hat. Genauso wirklich wie Kaiser Augustus oder Statthalter Kyrenius. Sie hätten das Kind in der Krippe fotografieren können. Und das ist die wirkliche Pointe, die Herausforderung von Weihnachten. Der ewige, allmächtige Gott wollte, dass die Menschen etwas von ihm zu sehen und zu greifen bekommen. So, dass wir ihn hätten fotografieren können. Gott wollte diese flehentliche Bitte aus Jesaja 64, Vers 1 erhören. Ach, dass du den Himmel zerrissest und herabführst. Das ist eine unerhörte Tatsache, die uns oftmals in ihrer Tragweite gar nicht so bewusst ist. James Packer, der Theologe, hat das in seinem Standardwerk über Gott einmal klassisch formuliert, in diesem Buch Knowing God. Da schreibt er, die atemberaubendste Botschaft des christlichen Glaubens ist, dass Gott in Jesus von Nazareth Mensch wurde. Gott wurde Mensch, der göttliche Sohn wurde ein jüdischer Junge, fährt Packer fort. Der Allmächtige erschien auf der Erde als ein hilfloses menschliches Baby, das in Windeln gewickelt in einer Futterkrippe lag, das gestillt und trockengelegt wurde, heranwuchs und sprechen lernen musste wie jedes andere Kind. Und das war keine Vorspiegelung falscher Tatsachen. Der Säugling Jesus war tatsächlich Gottes Sohn. Je mehr wir darüber nachdenken, desto unbegreiflicher erscheint es uns. Keine Fiktion, also keine ausgedachte Geschichte, keine Fiktion ist so fantastisch wie diese Wahrheit der Menschwerdung. Zitat Ende. Das erste Phänomen, das Gott von sich zu erkennen gibt, sichtbar in dieser Welt, ist ein schreiendes Bündel, das in Windeln gewickelt werden muss. Gottes erster Auftritt in dieser Welt ist extrem. Nicht nur, dass er sich zeigt, sondern wie er sich zeigt. Und die Reformatoren, allen voran Martin Luther, haben sich über diese göttliche Vorgehensweise viele Gedanken gemacht. Gott, hat Luther gesagt, Gott verhüllt seine Macht in Ohnmacht. Nicht immer, aber hier in der Krippe und gut 30 Jahre später, ebenso am Kreuz. Gott verhüllt seine Macht in Ohnmacht. Gott offenbart sich unter dem Gegenteil, sub contrario. Der Sinn von Weihnachten, liebe Weihnachtsgemeinde, hängt zu 100% daran, dass dieses Kind Gott ist. Sonst wäre das ganze Fest kaputt, dass dieses Kind Gott ist. Und wer diese Wahrheit an sich heranlässt, wer sich darauf einlässt, der kommt aus dem Staunen nicht mehr heraus. So hat es Gerhard Terstegen in seinem Weihnachtslied geschrieben, jauchzet ihr Himmel, da sagt er, sehet dies Wunder, wie tief sich der Höchste hier beuget, sehet die Liebe, die endlich als Liebe sich zeiget. Gott wird ein Kind, träget und hebet die Sünd, alles anbetet und schweiget. Gott ist im Fleische, also Mensch geworden. Wer kann dies Geheimnis verstehen? Hier ist die Pforte des Lebens nun offen zu sehen. Gehet hinein, eins mit dem Kinde zu sein, die ihr zum Vater wollt gehen. Gott ist im Fleische. Wer kann dies Geheimnis verstehen? Gott liefert sich uns Menschen in Gestalt eines kleinen Kindes aus. Er kommt uns nahe. Er öffnet uns, wie Terstegen richtig schreibt, dadurch die Tür zu sich selbst. Und das ist Liebe. Liebe gibt sich zu erkennen, die endlich als Liebe sich zeiget. Und wissen Sie, darum gibt es Liebe auch niemals ohne Mut. Wer nicht den Mut hat, sich zu offenbaren, der liebt auch nicht wirklich. Und umgekehrt zielt wirkliche Liebe immer auf Resonanz, also auf Widerhall. Resonare lateinisch, das heißt Widerhallen, da kommt etwas zurück. Liebe zielt immer auf Resonanz. Liebe sehnt sich nach Erwiderung. Liebe will erkannt und beantwortet werden. Und darum rückt Gott uns durch seine Menschwerdung noch mal ein ganzes Stück näher. Und das macht für uns die Sache umso brisanter, denn jetzt können wir uns ihm noch weniger entziehen. Das hat der Hebräerbrief im Neuen Testament so zusammengefasst: Nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hatte durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Das ist sein letztes Wort. Näher geht's nicht mehr. Und die Frage ist, willst du diesen Sohn sehen? Willst du diesen Sohn hören? Willst du es mit diesem Sohn zu tun bekommen? Welche Resonanz bekommt Gott denn von dir? Es ist richtig, schon im Alten Testament hatte Gott sich bereits bemerkbar gemacht. Der Hebräer sagt, eben auf vielerlei Weise hat er geredet. Auch vor Weihnachten schon hatte Gott die Verbindung zu den Menschen gesucht, hatte Gott die Menschen in eine echte persönliche Beziehung zu sich hineingerufen. Das konnten wir in den letzten Wochen am Beispiel Hiobs in ganz verschiedenen Situationen immer wieder sehen. Hiob lebte circa 2000 Jahre vor Weihnachten. Und wir haben das ja gesehen, Sie können das in den Predigten noch nachhören über unsere Homepage. Diese Beziehung zwischen Gott und Hiob war teilweise sehr krisenhaft, von Hiobs Seite aus. Aber diese Beziehung war so echt, dass Hiob sich im Zweifelsfalle immer lieber auf Gott verlassen hat als auf Menschen. Auch wenn er Gott nicht immer verstanden hat, er hat sich im Zweifelsfall lieber auf Gott verlassen. Und am Ende haben die Krisen Hiob näher zu Gott hingetrieben und seinen Glauben nur noch gestärkt. Und im letzten Kapitel bekennt er dann, wie wir es eben auch in der Lesung gehört haben, in Hiob 42, Vers 5, ich hatte von dir bisher nur vom Hörensagen vernommen, aber jetzt hat mein Auge dich gesehen. Jetzt hat mein Auge dich gesehen. Von diesem Vers hat unsere Predigt ihren Titel bekommen, nun hat mein Auge dich gesehen, und wir müssen verstehen, wie meint Hiob das? Etwa 2000 Jahre später wird dann ein anderer Gläubiger ein ähnliches Bekenntnis ablegen, das uns an Hiobs Worte erinnert. Ich meine den alten Simeon, der in Jerusalem lebte zu der Zeit, als Jesus gerade geboren worden war. Ausgerechnet im Tempel trifft er auf Maria und Josef mit dem Baby, nimmt es ihnen aus den Händen, wiegt Jesus in seinen Armen und spricht voller Rührung ein Gebet: Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen. Simeon und Hiob, zwei ganz ähnliche Bekenntnisse, zwischen denen 1000 Jahre liegen und eben zwischen denen Weihnachten liegt. Hiob sagt, ich hatte von dir von Hörensagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Und Simeon sagt, meine Augen haben deinen Heiland gesehen. Und diese beiden Bekenntnisse wollen wir jetzt kurz miteinander vergleichen. Und das führt uns zu einer ganz einfachen Gliederung dieser Predigt. Erstens, was hat Hiob gesehen? Zweitens, was hat Simeon gesehen? Und drittens, was siehst du? Erstens also, was hat Hiob gesehen? Versetzen wir uns nochmal ganz kurz in seine Situation hier im letzten Kapitel 42. Hiob hat ja unvorstellbares Leid erlitten. Hiob hat die Erfahrung gemacht, dass er nach und nach von allem verlassen wurde, denen er vorher vertraut hatte. Von seiner Frau, die sich von ihm abkehrt. Seine Freunde hauen auf ihn drauf mit der Moralkeule. Und am Ende bleibt Gott als einzige Person, von der Hiob noch irgendwie Hilfe erhofft. Und umso mehr macht es Hiob fertig, dass er ausgerechnet Gottes Handeln nicht versteht. Am liebsten würde er mit ihm diskutieren. Am liebsten würde er Gott zur Rechenschaft ziehen. Das kommt hier ja immer wieder durch. Und dabei tritt Hiobs Anspruchsdenken hervor, mit dem er Gott gegenübertritt. Und ich denke, dieses Anspruchsdenken ist uns nicht fern, nicht fremd. Hiob sagt, also wenn Gott als gerecht und heilig gelten will, dann muss er letztlich so handeln, dass es mit unseren Vorstellungen von Gerechtigkeit übereinstimmt. Das können wir erwarten. Und Hiob fühlt sich ungerecht behandelt, weil er trotz seiner Frömmigkeit leidet. Und deswegen will er mit Gott disputieren. Und dann dieser andere Anspruch, dass er sagt, also wenn wir uns bemühen, ein ernsthaftes religiöses Leben zu führen, wenn wir uns darum bemühen, fromm zu sein, dann müsste Gott uns eigentlich vor schlimmerem Leid bewahren. Klar, es gibt Auf und Ab in der Biografie, aber dann müsste er das eigentlich tun. So, das ist der Anspruch, das ist die Haltung, mit der Hiob Gott entgegentritt. Sei gefälligst gerecht und ich habe Anspruch darauf, in meiner Frömmigkeit vor Leid bewahrt zu werden. Und Gott schweigt lange. Er lässt Hiob gründlich ausreden. Es gibt dann diese unerfreuliche Diskussion mit den Freunden. Und als Gott schließlich in Kapitel 38 wieder das Wort ergreift, geht es nur um ein Thema. Gott zeigt Hiob sein eigenes, souveränes, unergründliches Wirken in seiner Schöpfung. In Kapitel 38, also Gott antwortet gar nicht direkt auf Hiobs Fragen, sondern er zeigt ihm etwas anderes. In Kapitel 38 zeigt Gott ihm seine Macht über Erde, Himmel, Sterne und Wolken, also über die unbelebte Natur. Und er fragt Hiob immer wieder, kannst du das kontrollieren? Hast du das gemacht? Weißt du, wie es funktioniert? Kriegst du das hin? Und Hiob kann natürlich nicht darauf antworten, weil er es nicht kann. Kapitel 39 zeigt Gott dann seine Macht über die belebte Natur. Löwen, Raben, Gämsen, Hirschkühe, Falken, Adler, Strauße, Pferde, Heuschrecken. Und wieder die Frage, kannst du es? Kannst du es verstehen? Kannst du es machen? Natürlich nicht. Und dann Kapitel 40, 41 zeigt Gott seine Macht über zwei Riesentiere, den Leviathan und den Behemoth, bei dem es sich wahrscheinlich um einen Dinosaurier handelt, den man in etwa identifizieren kann. Und dann zieht Gott seine Bilanz und sagt, Hiob, daran kannst du zweierlei erkennen. Erstens meine Macht und meinen genialen Überblick und zweitens deine Ohnmacht und deine Kurzsichtigkeit und deine Begrenztheit. Das kannst du beides an dieser Schöpfung erkennen. Hiob, du durchschaust doch nicht mal die Naturphänomene. Du weißt nicht mal, wie die Physik und die Chemie im Letzten funktionieren. Wie willst du da deine eigene Biografie ergründen, die doch so viel bedeutsamer ist? So viel komplizierter als die Existenz von Tieren. Du bist doch mein Ebenbild. Wenn du nicht mal die Natur verstehst, wie willst du dich selbst verstehen? Aber Hiob, wenn ich dir sage, dass ich es gut mit dir meine. Und das hatte Hiob ja mal gewusst. Deshalb war Hiob ja auch gläubig geworden. Wenn ich dir doch sage, dass ich es gut mit dir meine, dann ist deine Zukunft nicht mehr zugenagelt. Dann weißt du, dass alles gut werden wird, weil meine Macht immer größer sein wird als deine Not. Hiob, meine Macht wird immer größer sein als deine Not. Und dann bist du doch auf der sicheren Seite. Und am Ende von Gottes langer Rede hält der Leser den Atem an und fragt sich, was wird jetzt mit Hiob werden? Und in dem Moment geschieht das größte Wunder des Hiob-Buches. Hiob antwortet so. Da antwortete Hiob dem Herrn und sprach, Kapitel 42, ich erkenne, dass du alles vermagst und dass kein Vorhaben dir verwehrt werden kann. Das ist eine exzellente Zusammenfassung von Gottes Rede, die Hiob hier liefert. Ich erkenne, dass du alles vermagst und kein Vorhaben dir verwehrt werden kann. Und dann im dritten Vers zitiert Hiob den allerersten Satz aus Gottes Rede, der eine Kritik an Hiob darstellte. Also Hiob zitiert Gott im Wortlaut. Vers 3, wer verfinstert da den Ratschluss mit Worten ohne Erkenntnis? Das hatte Gott über Hiob gesagt als Kritik. Und Hiob zitiert jetzt diese Kritik und gibt Gott ausdrücklich recht. Er beugt sich darunter. Er sagt, Vers 3b, für wahr, ich habe geredet, was ich nicht verstehe. Dinge, die mir zu hoch sind und die ich nicht begreifen kann. Auf Deutsch gesagt, ich habe Unsinn geredet. Über Dinge, von denen ich nicht ausreichend Verständnis habe. Er demütigt sich auf der ganzen Linie. Und bitte beachten Sie, wer das sagt. Hiob war ein starker Typ. Hiob hatte einen starken Willen. Hiob hat nicht immer gleich klein beigegeben, wenn er auf Widerstand stieß. Hiob hatte ein solides Selbstbewusstsein, sogar noch im Leid. Hiob war der Letzte, der klein beigegeben hätte. Das sehen wir in seinem Widerspruch gegenüber diesen anmaßenden Freunden. Da hat er immer, auch als es ihm noch so dreckig ging, wirklich kräftig dagegen gehalten. Da hat er keinen Millimeter nachgegeben. Aber jetzt erkennt er sich im Licht von Gottes Urteil und das geht ihm durch Herz und Verstand. Und er beugt sich. Er beugt sich und bekennt sein Scheitern. Und dann im Vers 4 bittet Hiob ausdrücklich darum, dass Gott ihn jetzt doch lehren möge. Dass in Zukunft doch bitte Gott ihm helfen möge, die Zusammenhänge besser zu verstehen. Ich will dich fragen und du belehre mich. Und dann kommt der entscheidende Satz. Vers 5. Ich hatte von dir bisher nur vom Hörensagen vernommen, aber jetzt hat mein Auge dich gesehen. Und damit meint Hiob keine mystische Erfahrung, keine Vision, sondern mein Auge hat dich gesehen, das bedeutet, jetzt habe ich dich endlich so gut verstanden, wie ich dich noch niemals zuvor in meinem Leben verstanden hatte. Jetzt habe ich endlich verstanden, Gott, wie groß deine Macht wirklich ist. Jetzt habe ich endlich verstanden, wie unendlich überlegen deine Pläne und deine Weisheit sind gegenüber meinem begrenzten Urteil. Ich habe verstanden. Ich habe verstanden, wie töricht ich war, dir vorschreiben zu wollen, wie du mit mir handeln müsstest. Ich habe verstanden, wie kurzsichtig ich war, dass ich meinte, beurteilen zu können, was wirklich Gerechtigkeit ist. Ich habe verstanden, wie anmaßend ich war, mit dir diskutieren zu wollen. Hiob beginnt zu verstehen, was Gott dann Jahrhunderte später noch einmal durch seinen Propheten Jesaja bekräftigen würde, in Jesaja 55, Vers 8 und 9, wo Gott sagt, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken höher als eure Gedanken. Jesaja 55, 8 und 9, das versteht Hiob in diesem Moment. Und dann, schauen Sie, dann geht Hiob den Weg wirklich bis zum Ende. Und er formuliert die Konsequenz, die ihm nur Gott klargemacht haben kann, nämlich den Vers 6. Darum spreche ich mich schuldig und tue Buße in Staub und Asche. Benedikt Peters hat über diesen Vers gesagt, Gottes Erkenntnis führt stets zu Selbsterkenntnis. Wie ich Gott gegenübergetreten bin, das kapiert Hiob jetzt, das war nicht nur dumm, sondern es war stolz und es war böse. Und ich bekenne das, Herr, und ich bitte um Vergebung. Es tut mir leid, es war falsch. Genau das hat auch etwa Oliver Cromwell begriffen, der englische Staatsmann und Heerführer des 17. Jahrhunderts, der wirklich zu einer echten Bekehrung fand. Auch so ein harter Typ. Und in einem sehr persönlichen Brief an seine Tochter Bridget schreibt Cromwell am 25. Oktober 1648 diese Zeilen. Wer hat je geschmeckt, dass der Herr gütig ist, der nicht auch etwas empfunden hat von seinem Ich, von seiner Eitelkeit und von seiner Bosheit? Zitat Ende. Cromwell sagt, wer das auch nur ansatzweise schmeckt, dass Gott gütig ist, der erkennt sich selbst in diesem Licht. Und der spürt etwas von seinem dicken Ich, von seiner Eitelkeit, von seiner Bosheit. Und so entdeckt Hiob das jetzt auch in seinem Herzen. Erinnern wir uns an Kapitel 16, am ersten Advent haben wir darüber nachgedacht, wo Hiob Gottes Hilfe stolz eingefordert hatte, weil er meinte, sie verdient zu haben. Wo er auf seine Rechtschaffenheit pochte. Wir hatten das mit dieser Waagschale verglichen, da sagte Hiob, ja, ich weiß, ich bin ein Sünder, aber was ich auf der anderen Seite auf die Waage bringe, an Rechtschaffenheit, an guten Werken, das gleicht das allemal aus. Und hier am Schluss begreift Hiob jetzt im Vers 6, dass er sich total getäuscht hat. Er ist absolut auf Gottes Gnade angewiesen. Er ist absolut darauf angewiesen, dass Gott ihm vergibt, obwohl er es nicht verdient hätte. Das ist der Durchbruch. Und jetzt ist Hiob dort, wo Gott ihn haben will, wo Gott ihn segnen kann und uns genauso. Nun hat mein Auge dich gesehen. Was hat Hiob also gesehen? Er hat gesehen Gottes Macht und die völlige Überlegenheit seines Ratschlusses und seiner Pläne. Er hat gesehen die absolute Vertrauenswürdigkeit seiner Liebe, selbst dort, wo wir sie nicht verstehen. Er hat gesehen, dass Gottes Erbarmen uns auch dann zurechtbringen will, wenn wir uns verirren und wenn wir uns in die törichtsten Gedanken versteigen. Und er hat gesehen, dass wir uns diesem heiligen, treuen Gott nur dann angemessen nähern, wenn wir ihn um Gnade bitten, um Erbarmen, um unverdiente Vergebung und Liebe, anstatt auf unsere fromme Rechtschaffenheit zu bauen. Hast du Gott schon so erkannt? Hast du Gott schon so erkannt, dass du mit Hiob bekennen kannst, nun hat mein Auge dich gesehen? Und nun zu dem anderen Mann. Auch Simeon hätte all das unterschrieben, etwa 2000 Jahre später, wie angewiesen er auf Gottes Erbarmen ist. Und deshalb klammert sich Simeon mit allen Fasern seines Herzens an ein Versprechen, das Gott ihm gegeben hatte. Und damit kommen wir zu unserer zweiten Frage. Erstens, was hat Hiob gesehen? Zweitens, was hat Simeon gesehen? Wir gehen jetzt also rüber ins Neue Testament, Lukas 2, ab Vers 22. Wir wissen nicht viel über Simeon. Wir wissen nur, dass er ein gestandener, gläubiger Mann war. Und Lukas charakterisiert ihn hier als jemand, der ganz bewusst mit Gott lebte. Vers 25. Und siehe, ein Mensch war zu Jerusalem mit Namen Simeon. Und derselbe Mensch war fromm und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Und der Heilige Geist war mit ihm. Und ihm war eine Antwort geworden von dem Heiligen Geist, er solle den Tod nicht sehen, er habe denn zuvor den Christus des Herrn gesehen. Ein Mann, der bewusst mit Gott lebt. Der Heilige Geist leitet ihn. Simeon lebt in einer persönlichen Beziehung mit Gott. Er liest die Bibel. Das war damals, was wir als Altes Testament bezeichnen. Er betete, er rechnete mit Gott. Er nimmt Gott ernster als jeden anderen. Er will seinem Schöpfer dienen. Er liebt das Alte Testament. Er kennt die Propheten. Und dann trifft er im Tempel auf diese junge Familie. 40 Tage nach der Geburt, Vers 22, und da die Tage ihrer Reinigung nach dem Gesetz des Mose vollendet waren, brachten sie ihn, also Jesus, nach Jerusalem, auf dass sie ihn darstellten dem Herrn. Also am 8. Tag war Beschneidung und am 40. Tag nach der Geburt, wenn es sich um das erste Kind handelte, brachten gläubige Eltern ihr Kind in den Tempel. Sie brachten es Gott dar, wie man das nannte. Sie wollten Gott sagen, Herr, wir wissen, dass dieses Kind dein Geschenk ist. Wir wissen, dass dieses Kind eigentlich dir gehört, weil du ihm das Leben geschenkt hast, weil du ihn uns geschenkt hast. Und wir befehlen es dir an. Führe du es in seinem Leben. Und in dem Moment kommt Simeon hinzu und Simeon weiß offensichtlich sofort, wen er da vor sich hat. Weil Gott den alten gläubigen Mann vorbereitet hatte auf diese Situation, auf eine ganz außergewöhnliche Weise. Damals war ja die Bibel noch nicht abgeschlossen, damals gab es das Neue Testament noch nicht. Und darum redete Gott in dieser Übergangszeit, als sein Wort, als der Kanon der Bibel noch nicht vorlag, vollständig, gelegentlich durch besondere Offenbarungen. Und eine dieser Offenbarungen richtet sich an Simeon. In Vers 26, ihm war eine Antwort geworden von dem Heiligen Geist. Also er hatte gefragt, Herr, wann kommst du? Wann erfüllt sich das, was Jesaja und die anderen geschrieben haben? Und er bekommt, das ist eine Hammer-Antwort, er werde den Tod nicht sehen, er habe denn zuvor den Christus des Herrn gesehen. Das haut ihn um. Gott sagt, der, auf den mein Volk seit Jahrhunderten wartet. Simeon, der wird zu deinen Lebzeiten geboren werden. Und eines Tages, Vers 27, kam er aus Anregen des Geistes in den Tempel. Also Gott hat ihn gewissermaßen angeschubst und gesagt, jetzt los, jetzt geh dahin. Und dann kommt er dort in den Tempel, weiß auch sofort, auf wen er zugehen muss. Und dann heißt es da, und da die Eltern das Kind Jesus in den Tempel brachten, dass sie für ihn täten, wie man pflegt nach dem Gesetz, da nahm er ihn auf seine Arme und lobte Gott und sprach, Herr, nun lässt du deinen Diener im Frieden fahren, wie du gesagt hast, denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen. Stellen Sie sich diese Szene vor. Dieser alte Mann, der fackelt nicht lange, der nimmt das Kind auf den Arm. Diese knappe Darstellung ist wieder typisch für Lukas, der schmückt nichts aus, der reiht einfach die Fakten aneinander. Und Simeon sieht dieses Bündel da, in seinen Armen und dann bricht es aus ihm heraus. Er betet, er spricht zu Gott, er sagt, Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen. Hier steht wörtlich im griechischen Text, meine Augen haben dein Heil gesehen, Soterion. Aber dieses Heil, meine Augen haben dein Heil gesehen, ist ja keine Theorie, sondern Gottes Heil ist eine Person aus Fleisch und Blut. Gottes Heil ist das kleine Menschenbündel, was Simeon jetzt im Arm hält. Das ist Gottes Heil. Der wird einmal an diesem Kreuz unsere Schuld sühnen. Er allein. Und darum ist Martin Luthers personalisierte Übersetzung in der Sache völlig stimmig. Luther übersetzt, meine Augen haben deinen Heiland gesehen. Tja, das ist so. Und haben Sie gehört, meine Augen, er sagt nicht, meine Augen haben meinen Heiland gesehen, das bekennt er natürlich auch, aber er sagt, meine Augen haben deinen Heiland gesehen, du hast ihn uns gegeben, du hast ihn geschenkt. Es ist dein Werk, Gott, dass du dich uns in deinem Sohn gibst. Und das steckt ja auch in diesem Eigennamen drin, Jesus, das heißt, Gott rettet. Und wovor der Heiland rettet, das macht dann diese Verknüpfung deutlich zwischen Vers 29 und Vers 30. Herr, nun lässt du deinen Diener im Frieden fahren, wie du gesagt hast, denn meine Augen haben dein Heiland gesehen. Weil meine Augen deinen Heiland gesehen haben. Darum kann ich jetzt getrost Abschied nehmen. Das heißt nicht, dass er 3 Wochen später gestorben ist. Aber er sagt, ich bin jetzt vorbereitet. Darum bin ich jetzt bereit. Darum kann mir auch nichts mehr passieren. Darum kann ich jetzt auch getrost abtreten, wenn denn mein Tag kommt. Weil ich weiß, Gott, dass du deinen Plan sicher zum Ziel führst. Und weil ich jetzt auch nochmal die Bestätigung habe, dass ich die Propheten des Alten Testaments, allen voran Jesaja, richtig verstanden habe. Jesaja hatte das ja schon gesagt. Du wirst deinen Messias schicken. Du wirst deinen Heiland schicken. Und die Propheten haben ja immer wieder gesagt, der wird uns dann vor Gottes verdientem Gericht retten, weil er unsere Sünde wegträgt, weil er sich für uns opfert mit seinem vollkommenen Leben als das perfekte Opferlamm. Und darum, auch das haben die Propheten gesagt, brauchen wir keine Angst mehr vor dem Sterben zu haben. Simeon kannte garantiert die Verheißung von Jesaja 53. Diesen großen Text, den wir immer wieder an Karfreitag lesen. Er gibt sein Leben für uns. Und ebenso Jesaja 25, auch ganz interessant in diesem Zusammenhang. Da sagt Gott über seinen Retter, Jesaja 25, Vers 8, er wird den Tod verschlingen auf ewig. Und Gott, der Herr, wird die Tränen von allen Angesichtern abwischen und wird aufheben die Schmach seines Volkes. Zu der Zeit wird man sagen, siehe, das ist unser Gott, auf den wir hofften, dass er uns helfe. Das ist der Herr, auf den wir hofften. Lasst uns jubeln und fröhlich sein über unser Heil. Er wird den Tod verschlingen auf ewig und er wird die Tränen von allen Angesichtern abwischen. Und genau das ist es. Der Messias bringt den Trost, weil er den Tod besiegt. Genau das finden wir hier wieder. Und unser Simeon hält jetzt den Garant dieses Trostes in seinen eigenen Armen und sieht ihn mit seinen eigenen Augen. Sehet die Liebe, die endlich als Liebe sich zeigt. Und von jetzt an weiß Simeon das sicherer als jemals zuvor, was Heinrich Giesen, der Direktor der Berliner Stadtmission, früher einmal als den krassen Gegensatz beschrieben hat, zwischen der Lebensperspektive der Nichtchristen und der Lebensperspektive der Christen. Giesen hat das so ausgedrückt. Er sagt, ein Leben ohne Jesus ist ein Leben vor dem Tod. Ein Leben mit Jesus ist ein Leben vor dem ewigen Leben. Ein Leben ohne Jesus ist ein Leben vor dem Tod. Ein Leben ohne Jesus führt in die ewige Verdammnis. Ein Leben ohne Jesus führt, wie die Bibel sagt, in die Hölle. Die ewige Trennung von Gott und dieses Wissen, er hat mich gerufen und ich habe es weggeworfen. Ein Leben mit Jesus ist ein Leben vor dem ewigen Leben. Wo liegt nun der Unterschied zwischen Simeon und Hiob? Beide vertrauten demselben Gott. Beide wussten, dass sie seine Gnade und Vergebung brauchen. Beide sind sie gewiss, dass der Tod nicht das letzte Wort spricht, sondern Gott die Seinen auferweckt. Hatten wir auch bei Hiob gesehen. Hiob 19. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt und als letzter wird er über dem Staub über sich erheben. Und dann werde ich in meinem Fleisch Gott sehen. Also er wird mir ein neues Leben, einen neuen Leib auch schenken. Und ich werde ihn sehen. Das wussten beide. Simeon war in der glücklichen Situation, ein Augenzeuge für Gottes eigenen Sohn werden zu dürfen. Und dadurch eine noch größere Nähe zu ihm zu haben. Bei Hiob bedeutet der Satz, nun hat mein Auge dich gesehen, jetzt habe ich dich richtig verstanden. Jetzt darf ich dein Wesen kennen und begreifen. Jetzt darf ich umso deutlicher sehen, wie sehr ich deine Gnade brauche. Das bedeutete dieser Satz bei Hiob. Bei Simeon hat demgegenüber nochmal einen Quantensprung der Gottesnähe stattgefunden. Er darf Gott selbst in der geliebten Person seines Sohnes im Arm halten. Hiob hatte Gottes Verheißung. Simeon kennt sogar die Person, durch die Gott diese Verheißung erfüllt. Und Simeon erlebt den Anfang der Erfüllung als Augenzeuge. Und nun zum Schluss, wie steht es mit uns? Was hat Hiob gesehen? Was hat Simeon gesehen? Was siehst du? Wir sind ja zeitlich von Simeon etwa gleich weit entfernt wie Hiob. Ist Ihnen das schon mal aufgefallen? Hiob etwa 2000 Jahre vor Weihnachten, wir etwa 2000 Jahre nach Weihnachten. Und das Neue Testament, das zu Simeons Lebzeit noch gar nicht existierte, macht zunächst deutlich, dass die Basis unseres Glaubens, also der Anker unseres Glaubens, ausdrücklich nicht im Sichtbaren liegt. Paulus schreibt in 2. Korinther 5, Vers 7, wir wandeln im Glauben. Und noch nicht im Schauen. Und Jesus hat zu Thomas gesagt, nach der Auferstehung, als er das erst nicht wahrhaben wollte, und er dem Thomas dann diese Nagelprobe machen lässt. Thomas, selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Und im ersten Johannesbrief schreibt der Apostel Johannes von dieser Differenz. Er sagt, 1. Johannes 3, Vers 2, wir sind nun schon Gottes Kinder. Und Gott hat uns seine Liebe erzeigt. Aber es ist noch nicht erschienen, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es erscheinen wird, dass wir ihm gleich sein werden. Und dann werden wir ihn sehen, wie er ist. Also wir haben noch viel, viel mehr zu erwarten, wenn wir Gott einmal Aug in Aug gegenüberstehen. 1. Johannes 3, Vers 2. Noch nicht sehen, sondern vertrauen. Und manche denken, naja, wenn ich damals dabei gewesen wäre. Hätte mich ja gar nicht in das Gespräch eingemischt, aber wenigstens 10 Meter entfernt, als Simeon den im Arm gehabt hat. Oder noch besser, 30 Jahre später etwa. In diesen 3 Jahren, als Jesus die vielen Wunder tat, wenn ich da dabei gewesen wäre. Haben Sie sich das mal gewünscht? Manfred Siebald schreibt, manchmal wünschte ich mir, ich wäre damals mit dir durch die Lande gezogen, hätte selber von nahem gesehen, wie im Auge des Blinden das Sonnenlicht tanzte, wie ein Lama es schaffte zu gehen. Manchmal wünschte ich mir, ich hätte mit in der Menge der Satten gesessen, Brot und Fisch dankend weitergereicht, hätte Tote erlebt, die durch dein Wort erwachten und mit ihnen geredet vielleicht. Ob das Glauben dann leichter wäre und das Reden mit dir im Gebet, ob es leichter wäre, dir zu folgen, wohin es auch geht. Manchmal wünschte ich mir, ich wäre einer von denen gewesen, die kamen mit den Ketten um Herz und Verstand. Und ich hätte erlebt, wie die Ketten zerbrachen, wie die Engel und Angst vor dir schwand. Doch dann denke ich dran, wie die 12 dich verließen und alle die anderen, die dich hörten und fühlten und sahen, wie sie rannten und schworen, dass sie dich nicht kannten, als dein Leiden und Sterben begann. Ach, es ist wohl mehr, was uns fortzieht von dir oder fest an dich bindet. Mehr als rechnen und prüfen und schauen. Und es fordert nicht weniger als unseren Willen, unser Leben dir anzuvertrauen. Gott gibt jeder Epoche ihre eigene Chance, ihn kennenzulernen. Die Apostel, die haben uns auf dem Schirm gehabt. Das ist so gut. Und der Heilige Geist hat den Aposteln für die nachfolgenden Generationen einen klaren Plan gezeigt, wie wir zum Glauben kommen sollen. Vielleicht auch jemand heute Morgen. Nachdem Jesus nämlich dem Thomas gesagt hat, selig sind, die nicht sehen und doch schauen, geht es folgendermaßen weiter. Johannes 20, Vers 30. Da sagt Johannes gewissermaßen als Zusammenfassung seines Evangeliums, indem er unheimlich viele Fakten aneinander fügt, die Wunder, die Jesus getan hat, seine Machterweise, seine Göttlichkeit. Da sagt Johannes dann in Vers 30, Johannes 20, Vers 30, noch viele andere Zeichen tat Jesus vor den Jüngern, die nicht geschrieben sind in diesem Buch. Und an anderer Stelle wird er sagen, wenn man alles aufschreiben wollte, was Jesus getan hat, die Welt würde die Bücher nicht fassen. Aber, jetzt geht's weiter. Diese aber sind geschrieben. Warum? Damit ihr glaubt, Jesus sei der Christus, der Sohn Gottes. Und damit ihr durch den Glauben das Leben, nämlich das ewige Leben, habt in seinem Namen. Das ist der Plan für unsere Generation. Das ist der Auftrag. Hier baut gewissermaßen Johannes die Brücke zwischen den ersten Augenzeugen und uns. Die Apostel haben es mit eigenen Augen gesehen. Hier steht die Zeichen, die Jesus tat, die Beweise seiner Macht, seiner Größe, seiner Liebe zu uns. Sie haben es gesehen, sie haben es dokumentiert. Und wir können auch was sehen. Wir haben ihre Zeugnisse, ihre zuverlässigen Dokumente vorliegen. Deswegen ist es so wichtig, immer wieder zu sagen, das ist zuverlässig. Weil das die Brücke ist, über die wir zu Jesus kommen. Hier sehen wir. Und Gott hat sich verbürgt, dass es wahr ist, was hier steht. Vom ersten bis zum letzten Wort wahr und wirklich und richtig und zuverlässig. Und das ist die Brücke. Und je genauer wir Jesus studieren, umso besser sehen wir im übertragenen Sinn auch den Vater im Himmel. Johannes 14, Vers 9, als der Thomas mal wieder in Zweifeln kam und Jesus ihm sagte, was fragst du, Thomas, wer mich sieht, der sieht den Vater. In Jesus siehst du das Gesicht Gottes des Vaters. Johannes 14, Vers 9. Und noch eine schöne Entdeckung. Nicht nur die Apostel haben uns schon auf dem Schirm gehabt, sondern schon Jesus selbst hat uns im Blick gehabt. Jesus selbst hat für uns gebetet, nämlich in diesem großen hohepriesterlichen Gebet. Da sagt Jesus in Johannes 17, Vers 20, ich bitte dich nicht nur für die Jünger, sondern ich bitte dich auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden. Jesus hat uns auf dem Schirm. Ich bitte dich auch für die hier in Hannover, die durch das Wort der Apostel, die durch die zuverlässigen Dokumente der Bibel zum lebendigen Glauben kommen werden, an diesen Herrn. Gott kümmert sich um jede Epoche und um jede Generation. Und darum, ihr Lieben, können wir sehr getrost sein, weil wir sehen, dass Gott einen genialen Plan und einen genau durchdachten Weg geebnet hat, wie Menschen zu ihm finden können, um gerettet zu werden. Um zu ihrem Schöpfer zurückzukommen und ihn als ihren Vater zu erleben. Hiob hat es am schwersten. Aber auch den hat Gott durchgebracht, haben wir ja gesehen. Zu dem hat er geredet, dem hat er das klargemacht. Simeon bekam diese Sonderunterweisung durch den Heiligen Geist. Er durfte dann das Kind in seinen Armen wiegen. Die Apostel haben schließlich die entscheidende Zeit miterlebt, hier auf der Erde. Und die Apostel trugen die riesige Verantwortung, die Ereignisse, die Tatsachen und auch die Worte von Jesus absolut zuverlässig zu dokumentieren. Und Gott hat mit seinem Heiligen Geist über ihnen gewacht, dass alles, was von ihnen in die Bibel hineinkam, hundertprozentig zuverlässig ist. Und schließlich wir heute, wir dürfen auf den Schultern der Apostel gewissermaßen stehen und wir begegnen demselben lebendigen Jesus in ihren Worten, in ihren Dokumenten. Und sie machen von Anfang an deutlich, dein Weg zu Jesus führt nicht darüber, dass du uns als Apostel quasi um Fürsprache bittest. Oder dass du gar Maria oder wen auch sonst immer um Fürsprache bittest. Sondern hier ist die Brücke. Und diese Brücke bahnt dir den Weg zu Jesus direkt. Du sollst ihn anrufen. Du darfst dich an ihn klammern. Du darfst dich auf ihn verlassen. Und so hat zu allen Zeiten Gott Menschen gerufen in eine persönliche Beziehung zu sich. Und bis heute werden wir dadurch in die Krise geführt. Diese Krise beschreibt Simeon auch noch einmal. Der letzte Vers, den ich noch vorlesen will, Vers 34. Als Simeon dann die Familie segnet, da sagt er zu Maria, seiner Mutter, siehe, dieser, also den er da im Arm hält, dieser wird gesetzt zum Fall und Aufstehen vieler in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Er wird Streit auslösen. Um Jesus wird man sich scharen, man wird ihn ablehnen, man wird ihn verteidigen. Um dieses Kind und erst recht um den Erwachsenen wird immer Zoff sein. Für die einen, sagt Simeon, wird Jesus zum Hinfallen sein. Das heißt, sie werden an ihm scheitern. Sie werden ihn ablehnen. Sie werden ihn dann als ihren Richter erfahren, weil sie die geöffnete Tür, die Gott wirklich sperrangelweit aufgemacht hat, aus eigener Schuld wieder zugeschlagen haben. Und für die anderen? Für die anderen wird Jesus zum Aufstehen werden, wie er hier schreibt, wie Simeon hier sagt. Er wird für sie zur Rettung werden. Er wird ihnen das ewige Leben schenken. Er wird ihnen ihre Schuld vergeben. Das ist die Krise, die durch Jesus ausgelöst wird bis heute. Und jeder von uns, der hier auf einem dieser Stühle in diesem Raum sitzt, steht entweder auf der einen oder auf der anderen Seite. Entweder wirst du an Jesus scheitern und zum Fall gebracht werden, dadurch, dass du ihn ablehnst. Oder Jesus wird dir zum Aufstehen werden. Du wirst durch ihn gerettet werden auf ewig und du wirst Gottes Kind werden. Kläre deine Position Jesus gegenüber. Daran entscheidet sich alles. Gottes Liebe sehnt sich nach Erwiderung. Und dann Gottes Liebe schenkt Geborgenheit. Darum dürfen wir unseren Weg nun genauso getrost weitergehen nach diesem Weihnachten wie Simeon. Denn wenn dieser Heiland unser Heiland geworden ist, dann wird er nicht mehr von unserer Seite weichen. Und selbst wenn wir diese letzte Reise antreten, von der Simeon in Vers 29 spricht, Herr, nun lässt du deinen Diener im Frieden fahren, wie du gesagt hast, dann dürfen wir wissen, dass wir im Himmel nicht als Fremde ankommen werden, sondern dass wir erwartet werden. Und der Grund liegt darin, dass noch bevor wir in den Himmel kommen konnten, Gott zu uns auf die Erde kam. Du darfst ihn heute schon kennen und du darfst ihn immer weiter kennenlernen. Du darfst die Evangelien lesen und wie Paulus und Johannes das dann weiter erläutern und Petrus, du darfst das immer wieder lesen mit dieser Bitte, Jesus, ich will dich kennenlernen. Ich will immer besser verstehen, wer du bist. Und ich will mich darauf verlassen, dass du mich sicher nach Hause bringst. Helmut Thielicke, der Theologieprofessor, beendet seine turbulente Autobiografie mit genau diesem Ausblick. Sie trägt den Titel zu Gast auf einem schönen Stern. So hat Thielicke sein Leben hier bezeichnet. Als er diese Biografie abschließt, ist er 75 Jahre alt. Vielleicht etwa so alt wie Simeon, so kann man sich das vorstellen. Und da schreibt Professor Thielicke, wir sind freilich nur Gäste auf diesem schönen Stern, Bewohner auf Abruf und mit versiegelter Order, in der Tag und Stunde des Aufbruchs verzeichnet sind. Der Abschied ist sicher nicht leicht. Doch als Christen sind wir gewiss, dass die uns zugemessene Lebensspanne nur die Adventszeit einer noch größeren Erfüllung ist. Das ist gewissermaßen nur das Vorwort, was wir hier auf dieser Erde erleben, die Adventszeit einer noch größeren Erfüllung. Und dann schließt Thielicke so, das Land, in das wir gerufen werden, ist eine terra incognita, ein unbekanntes, ja unvorstellbares Land. Aber eine Stimme gibt es, die wir wiedererkennen werden, weil sie uns hier schon vertraut war. Es ist die Stimme des guten Hirten. Lieber Herr Jesus Christus, danke, dass du für jeden von uns der gute Hirte sein willst. Danke, dass du damals in diese Welt hineingekommen bist, um uns nahe zu sein. Allmächtiger Vater, danke, dass du die Pforte so weit geöffnet hast, deine Liebe gezeigt hast und dass du bis heute für uns erreichbar bist. Herr, dass du uns durch dein Wort die Brücke baust und dass wir nicht auf Vermittler angewiesen sind, sondern, Herr Jesus, dass wir dich direkt anrufen dürfen, weil du lebst. Herr, du weißt, welchen Weg jetzt jeder von uns weitergehen wird von diesem Weihnachtsfest aus. Herr, wir schaffen es nicht allein. Wir können nicht bestehen und wir können schon gar nicht bestehen in deinem gerechten Gericht. Erbarme dich über uns. Halte uns fest. Wir verlassen uns auf dein absolutes Versprechen. Und wir bitten dich, Herr Jesus, hilf denen, die dich noch nicht als ihren guten Hirten anrufen, dass sie erkennen, wie sehr auch sie dich brauchen. Du lieber guter Herr. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie. Thank you.